Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Wir grüßen euch aus, wie immer, aus dem Musikzimmer im Lavia-Haus. Schön, dass ihr zuhört und dass ihr dabei seid. Mechtild und ich sitzen gemeinsam mit Kaffee und Tee an einem recht dusteren Nachmittag, muss man sagen.
Himbeertee.
Himbeertee trinkst du. Mhm. Klingt gar nicht so herbstlich, aber gut.
Ja, und es passt einfach in diese Stimmung rein. Und ich finde das auch ganz schön, dass wenn wir uns hier treffen zum Podcasten, sagt man das?
Ja, ich glaube, das kann man sagen, ja.
Genau, dass wir es uns dabei gemütlich machen, so ne, wie wir auch am liebsten mit euch allen am Tisch sitzen würden, auf der Couch oder auf einer Treppenstufe. Ich sitze auch gerne auf Treppenstufen, auf dem Mäuerchen oder so.
Stimmt, ja.
Und dann so eine Tasse Tee oder ein Eis oder irgendwie sowas, je nach Jahreszeit natürlich.
Ja, Stückchen Kuchen hatte ich neulich auch. Eine Freundin von mir, die hat einen riesengroßen Garten. Aber wir sitzen da immer auf den 3 Stufen vor der Tür.
Und da isst ihr ein Stück Kuchen, oder?
Mhm, ja, haben wir neulich ein Stück Kuchen gegessen auf der Treppe und einen Kaffee dabei getrunken und ein bisschen geplaudert und gequatscht. Das ist irgendwie, manchmal ist es ja so absurd. Man hätte so viele Möglichkeiten, so viele Tische und Stühle im Garten und so viele Orte und Plätze. Aber das ist wie auf jeder Party, wo dann die guten Gespräche irgendwie immer in der Küche stattfinden, ne?
Mhm. Aber zu Kuchen fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt haben. Du hast ja schon mal im Podcast gesagt, dass du irgendwie so eine besondere Kuchensorte liebst.
Mhm.
Und dann kam Jackie, ne, eine junge Frau, die zu dir zur Trauerbegleitung kommt, hier im Lavierhaus oder von Köln aus zoomst du mit ihr im Gespräch, weil online Trauerbegleitung machst du auch tatsächlich öfter für Lavier, aber auch, ich glaube, in deinem Rahmen auch.
Mhm, genau.
Ne? Bei deiner Trauerbegleitung in Köln. Und wir machen das hier auch manchmal. Und da kam Jackie an und ich war Zeugin, als sie dir so tollen Kuchen vorbeigebracht hat.
Ja,
das war schon toll. Klasse.
Ja, es war Käsekuchen mit noch so mit so Erdnusssoße zum Drübergießen irgendwie.
Irgendwelche so Toppings.
Ja, genau. Und das war aber einfach, das war auch schön, dass es nicht nur, dass es mich nicht nur gefreut hat, dass sie mir was mitgebracht hat, weil sie gesagt hat, mir ist das wichtig, dir auch mal was zurückzugeben in der Begleitung, sondern der Kuchen und das Backen hatte für sie oder ist für sie ein großes Thema auch in der Trauer gewesen, weil sie am Tag, an dem ihre Partnerin verstorben ist, am Tag davor noch einen Kuchen gebacken hat und sie den am nächsten Tag noch mit zur Arbeit genommen hat und sie deswegen eine ganze Zeit danach auch erstmal nicht mehr backen konnte.
Mhm.
Und auch keinen Kuchen essen konnte. Und das war das erste Mal nach Monaten wieder, wo sie gesagt hat, heute esse ich mit dir mal ein Stück Kuchen. Und dann hat es noch ein paar Wochen gedauert, dass sie mir dann auch erzählt hat, jetzt habe ich auch wieder selber mal gebacken. Und das war einfach schön, dass sie das in ihrem Trauerprozess, diese Dinge irgendwann, die so schmerzhaft und erst unvorstellbar war, irgendwann auf einmal wieder konnte. Ja.
Ja, und ich weiß ja noch, dass ich weggegangen bin. Ich hatte euch hier noch gesehen. Wir haben noch kurz miteinander geredet. Dann bin ich nach Hause gegangen und dass ich gedacht habe, wie schön in so einer schweren Zeit. Ja, und wie gut, dass wir hier auch miteinander sitzen können in Einzelgesprächen, Familiengesprächen und wir können austauschen, wir können lachen, wir können Lieblingssüßigkeiten oder Getränke raussuchen. Und es uns schön machen in der schweren Zeit.
Mhm.
Und das ist einfach so, so wichtig.
Mhm.
Hat übrigens auch was mit einer Würde von Trauernden zu tun.
Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht, ne? Weil wir heute nochmal über die Würde sprechen wollten, weil uns beim letzten Mal so klar geworden ist, als wir die Live-Podcast-Aufzeichnung gemacht haben zum Thema Corona, Trauer, Verlust in der Pandemie, wie wichtig die Würde ist. Und das passte irgendwie dann auch, weil es ja jetzt bei Lavia eben auch quasi einen Weinabend nochmal gab, der sich um dieses Thema gedreht hat, ne?
Ja, ganz genau. Und bei dem Weinabend, also Wein-Abend, Träne dahinter und ein Glas Wein, geht es nicht darum, dass hier Weinproben stattfinden oder das Besäufnis in der Trauer, sondern im Grunde ist das so diese Doppeldeutigkeit Wein von Träne, Wein von Wein trinken, Geselligkeit zusammenkommen, aber man muss keinen Wein trinken, man muss auch nicht weinen. Das ist so das Oberthema, ein niederschwelliges Angebot, wo eben Menschen hinkommen können, um Input zu bekommen, in Austausch zu kommen. Und in der letzten Zeit ist einfach so viel hier gewesen, dass ich gesagt habe, in meinem Team, in unserem Team, ich schaffe das in diesem Jahr nicht mehr und ich würde jetzt die Weinabende rausnehmen, es sei denn, jemand übernimmt das von euch. Und dann meldete sich die Gerhild ein paar Tage später und sagte, ich hätte eigentlich Lust, da was zu machen. Und dann haben wir einen Weinabend zum Thema Würde gemacht. Und das finde ich auch ganz spannend, weil wir hatten das schon als Thema angedacht für den Podcast. Und jetzt kam Gerhild mit diesem Thema noch dazu. Und dieser Weinabend hat dann tatsächlich stattgefunden an dem Abend, bevor der letzte Teil vom Lavia-Aufbaukurs hier war. Das heißt, es war aus Südtirol, aus Italien eine Teilnehmerin hier. Es war eine Schweizerin da, es waren aus Süd- und Norddeutschland auch Teilnehmerinnen da gewesen, die da teilgenommen haben und eben Krankenpfleger, Altenpfleger, Leute aus der Nachbarschaft. Also es war eine ganz schöne Mischung hier und es waren richtig viele hier gewesen zu dem Thema Würde. Mhm. Und da merkt man einfach, dass es ein Thema ist, Würde in der Trauer.
Ja, also ich meine, es ist nicht ohne Grund Artikel 1 des Grundgesetzes, ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und irgendwie kennen wir diesen Artikel irgendwie alle und könnten den auch alle so aufsagen und gleichzeitig gerät es irgendwie dann doch oft in Vergessenheit, ne? Nicht nur in der Trauer, sondern ja auch im Leben so allgemein und generell.
Das wollte ich gerade auch sagen, politisch. Grundsätzlich Menschen in der Menschlichkeit oder manchmal Unmenschlichkeit. Ja. Mhm.
Doch so wichtiges Thema, ne? Und es gab an diesem Weinabend, hast du mir zumindest erzählt, ja unterschiedliche quasi Stationen mit unterschiedlichen Impulsfragen, die wir heute einfach mal mitnehmen wollten in diesen Podcast, um darüber untereinander und quasi auch mit euch irgendwie ins Gespräch zu kommen oder zumindest in den Gedankenaustausch.
Genau, und auch da immer wieder nochmal Bezug nehmen zu der Veranstaltung, die wir ja in der St. Franziskuskirche hatten, bei dem Corona-Denkort und mit dem, was aber auch heute da ist, was morgen vielleicht sein wird. Angefangen hatte, dass das in der Mitte ein König stand, ein König geschnitzt aus einem Stück Holz, oft aus alten Dachbalken und Gerhild sagte auch, dass der Ralf Knoblauch, der nämlich ursprünglich mal Schreiner war, der heute Diakon in Bonn ist und diese Könige und Königinnen schnitzt. Das macht er immer morgens vor der Arbeit, dass da eben auch Dachbalken bei sind von Häusern, die runtergebrannt sind. Und ich habe eine Königin von meinem Mann zu Weihnachten geschenkt bekommen, nachdem wir schon einen König hier hatten, den hat Ralf extra hier für dieses Haus gemacht. Und dann war der Gedanke da gewesen, der König, der ist großartig hier, der ist auch so gut zum Anfassen. Ne? Diese Figuren, die sollen auch einfach berührt werden, angefasst werden und die stehen auch für die Würde des Menschen, dass in jedem Menschen von uns ein König, eine Königin steckt. Ob wir die Krone sehen oder nicht sehen, ob die gerade vom Kopf rutscht, weil wir gebeugt gehen oder aufrecht dastehen. Aber ich habe gedacht, in der Trauerarbeit sind auch verdammt viele Frauen da, sowohl die, die kommen, wie auch die, die in der Trauerarbeit arbeiten. Und deswegen braucht es bei Lavia auch eine Königin. Und so haben wir jetzt hier einen König und eine Königin. Und die standen in der Mitte, die Gerhild hatte ihren König auch noch mitgebracht. Und was irgendwie ganz cool war, die Sarah, die aus dem Raum Fulda kommt. Die Sarah war Kursteilnehmerin und die hat mir Bierdeckel mitgebracht. So ganze Stapel heute ein König. Also Köpi, Pilsener, was ja gar nicht aus dem Raum Fulda kommt, aber das hat sie mitgebracht und hat gesagt, hier für eure Weinabende oder Männerstammtische und so weiter. Und dann haben wir an dem Abend auch diese Königsbierdeckel halt ausgelegt. Und dann hat die Gerhild einen Input gegeben, einmal zu den Königen, und hat so zwei, drei Gedanken gesagt zu der Würde des Menschen. Und dann hingen hier in dem ganzen Haus 8 Zettel verteilt. Und wir haben die Menschen, die da waren, in 4er-Gruppen eingeteilt und zu einer Frage jeweils hingeschickt, worüber die dann in Austausch gekommen sind. Und sie sollten nach einer Weile wechseln. Und manche sind einfach bei dieser Frage sitzen geblieben und waren ganz intensiv im Gespräch gewesen. Mhm. Und du hast gerade hier auch noch mal ein paar Fragen rausgesucht. Wir werden nicht alle Fragen benennen, aber die ein oder andere. Und vielleicht fallen euch ja später auch nochmal Fragen ein oder Gedanken zum Thema Würde. Und da würden wir uns wirklich sehr freuen. Ihr würdet das auf Insta, Facebook kommentieren.
Ja, freuen uns immer über eure Rückmeldungen und eben den Austausch mit euch. Diese Zettel haben alle eine aufgemalte Krone quasi mit 3 Zacken. Und auf diesem Zettel, den ich jetzt hier habe, steht in der Mitte, wo oder wie kann man in aller Würde Abschied nehmen? Was würdest du sagen?
Das war ja die Überleitung damals, wo wir gesagt haben, Corona, da war manches einfach so würdelos gewesen. Mhm. Ja. Ein junges Mädchen, was die Oma total geliebt hat, wo die Oma eigentlich so an Mutterstelle stand. Es gab die Mutter, aber die Oma war dem Kind viel näher gewesen. Und diese Jugendliche, die konnte die Oma nicht mehr besuchen und die Oma war dement gewesen und die hat solche Sorgen gehabt. Und da war das schon so, auch wenn man das im Nachhinein hört, aber auch mittendrin, so wir haben bei der letzten Folge darüber gesprochen, dass man manchmal auch ein gutes Ungehorsam leben soll. Da waren solche Sachen einfach so würdelos gewesen. Und von daher, wo kann man in aller Würde Abschied nehmen? In aller Würde kann man am besten, denke ich, bei einem guten Bestatter, bei einer guten Bestatterin Abschied nehmen. In aller Würde kann man Abschied nehmen, wenn es um Tote geht, zu Hause, wenn jemand zu Hause sterben konnte und wollte und durfte und es möglich war, in Würde Abschied nehmen auf einer guten Palliativstation, in einem guten Krankenhaus, in einem guten Pflegeheim, überall da, wo Abschied eben ermöglicht wird. Aber es geht ja nicht nur Abschied nehmen bei Tod, sondern auch in anderen Situationen, dass man sich einfach gut verabschiedet.
Dass man nicht im Streit auseinandergeht zum Beispiel, ne? Aber ich musste tatsächlich auch, als du das gerade nochmal gesagt hast, auch an meine Zeit im Kinderhospiz denken im Sauerland, weil als ich dann damals angefangen habe mit meinem Zivildienst dort, war ich ja noch sehr jung und sehr, sehr unerfahren. Ich weiß auch noch, dass ich habe Jahre später für eine Reportage noch mal eine Kollegin getroffen vor Ort, die mich auch quasi im Zivi begleitet hat, die gesagt hat, Benni, du warst ganz total grün hinter den Ohren. Du wusstest nicht, wie man eine Windel wechselt und du wusstest nicht, wie man eine Waschmaschine anstellt. Also so bin ich quasi in dieses Kinderhospiz gekommen nach der Schule und habe da auch zum ersten Mal Berührungspunkte mit Palliativmedizin gehabt und zum ersten Mal erfahren, dass Palliativmedizin bedeutet, dass man würdevoll stirbt. Würdevoll bedeutet in dem Falle ohne Schmerzen. Und das war eine wichtige Erfahrung oder Erkenntnis für mich, die ich dort gewonnen habe. Und bei Kinderhospiz denken ja auch viele, dass dort nur Kinder sterben, also das ist wie in einem Erwachsenenhospiz und es ist bei Kinderhospizen ja einfach nochmal ein bisschen anders, denn in Kinderhospize kommen ja Familien mit Kindern, die eine lebensverkürzende Diagnose haben. Und die
man davon ausgeht, dass sie bis zum 21. Lebensjahr oder etwas darüber hinaus sterben. Ne?
Genau. Und das heißt, von der Diagnose hin bis zum Tod zahlt die Krankenkasse eine gewisse Anzahl an Wochen im Jahr wo diese Kinder mit ihren Familien dort unterkommen können. Urlaub in Anführungszeichen.
Mhm, also im Grunde eine gute Kurzzeitpflege.
Genau.
Ist genau. Das genau. Und es wird auch verwechselt mit dem Hospiz, wo man als Erwachsener reingeht, weil da geht man nicht zur Kurzzeitpflege rein, sondern in der Regel, um zu sterben. Und das ist bei Kinderhospizen tatsächlich seltener der Fall, zum Sterben dorthin zu gehen.
Genau. Gibt es auch, gibt es immer wieder auch. Aber, und das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter auch, zu sagen, unsere Arbeit ist es auch, die Familien von der Diagnose bis zum Tod darauf vorzubereiten, dass sie es im Idealfall schaffen, gestärkt sind, dass sie es schaffen, dass das Kind, die Jugendliche oder junge Erwachsenen, dass sie zu Hause sterben können. Und das ist ja auch, hat ja auch was mit Würde zu tun eben auch. Und auch eben damit zu tun, Menschen zu stärken. Ne? Dass ich musste daran denken, weil du gesagt hast, das ist ja würdevoll, einfach auch im eigenen Zuhause sterben zu können. Und das ist manchen Menschen einfach verwehrt natürlich, weil das vielleicht organisatorisch manchmal auch gar nicht geht. Aber in der vielleicht Familie emotional nicht geht. Auch nicht. Genau. Ne?
Ja. Genau, aber dass man dann einfach, wenn A nicht geht, dann braucht es B. Und wenn B auch nicht geht, dann braucht es C. Und selbst wenn wir bei Z landen, aber dass wir nicht sagen, entweder es geht ganz oder es geht gar nicht ebenso. Genau, würdevoll Abschied nehmen, finde ich auch, wenn man Zeit hat für einen Abschied. Ja, es ist ein Unterschied, wenn, ob mein Mann mal eben zum Einkaufen geht und wir sagen uns Tschüss. Weil wir in der Regel davon ausgehen, dass wir uns wiedersehen. Meistens gehen wir eh davon aus. Oder ob ich weiß, er ist damals nach Nicaragua geflogen, dienstlich. Und da war schon ein anderer Abschied da gewesen, weil Nicaragua und da, wo er war, einfach auch ein gefährliches Land ist. Und dass man sich dann auch Zeit nimmt und nicht und tschüss, das macht. Und trotzdem kann das natürlich manchmal sein, ne? Dass man sagt, ich habe mir gar keine Zeit genommen. Aber es geht ja nicht immer nur um diese eine Sache, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, da wo Menschen oft bereuen und sagen, ich habe mich nicht richtig verabschiedet, ich hätte gucken sollen, ich hätte mich umdrehen sollen, ich hätte was Liebes sagen sollen, nochmal küssen sollen. Es geht grundsätzlich um Abschied nehmen. Und wenn ich es vielleicht beim letzten Mal nicht gemacht habe, aus irgendeinem Grund, dann kann ich aber vielleicht auf andere Abschiede zurückgreifen und hoffentlich auf andere Abschiede zurückgreifen. Aber wenn es um ein langes sich nicht mehr sehen oder ein wirklich großes Abschied nehmen, weil jemand ganz woanders hinzieht oder eben um das Sterben geht, dann ist es so wertvoll, dass man Zeit hat für den Abschied, dass man Zeit hat, Abschied beim Lebenden nach Möglichkeit zu nehmen und auch eine Hilfe zu bekommen, Benni. Weißt du, wie viele Leute werden gerufen an Sterbebetten? Es wird gesagt, kommen Sie vorbei, Sie müssen sich jetzt von Ihrem Vater verabschieden. Mhm. Und dann stehst du da und keiner hat dir gesagt, wie verabschiede ich mich denn? Ich gebe doch nicht meinem Vater die Hand und sage, auf Wiedersehen, Vater. So, und auch da hat das was mit Würde zu tun, eine Hilfe an die Hand zu bekommen. Was kann ich in diesem Moment vielleicht am Sterbebett auch noch sagen? Wie kann ich mich verabschieden? Welche Rituale greifen denn da, wenn die Alltagsrituale nicht stimmig sind? Und auch, dass ich Zeit habe, wenn jemand gestorben ist. Dass man nicht einfach sagt, 10 Minuten, da müssen wir aber gehen, sondern dass man einfach Zeit hat. Und das ist ja tatsächlich ein Segen, auch auf den Palliativstationen. Ich wollte sagen Hospizen, aber Palliativstationen haben es manchmal auch, dass man noch etwas länger eben da bleiben kann.
Oder auch in guten Bestattungshäusern, ne? Also das weiß ich noch, das war bei meinem Vater damals anders, weil da war klar, das ist ja im Urlaub passiert und es gab dann irgendwie kurz nach dem Tod dann einen Termin im Krematorium, was irgendwie zeitlich passte. Das heißt, wir hatten nur eine ganz kurze Zeit, wo wir hätten sagen können, jetzt verabschieden wir uns nochmal, bevor er quasi verbrannt wird. Und in dem Bestattungshaus aber zum Beispiel, wo ich für die Radioreportage Anfang des Jahres ja mal war, ist es so, dass die Toten, die dort aufgebahrt werden, dass das ist ja häufig in Bestattungshäusern eben so, dass die Räume ja gekühlt sind, runtergekühlt werden und die Familien manchmal bis zu einer Woche Zeit haben. Mhm. Und das ist, finde ich, auch ein würdevoller Abschied, weil dieses Bestattungshaus da hat, ich glaube, 3, 4 unterschiedliche Abschiedsräume. Den haben wir im Kinderhospiz auch gehabt, wo man sich Zeit nehmen kann. Das ist genau das, was du sagst. Nicht nur Zeit sich nehmen bei einem Abschied von Lebenden, sondern auch sich die Zeit zu nehmen beim Abschied von einem verstorbenen Menschen. Und ich finde, würdevoll hat auch was mit schön zu tun, also mit einem schön eingerichteten Raum. Und in diesem Bestattungshaus, wo ich da eben quasi für dieses Tagespraktikum war, das war einfach schön. Das war schön eingerichtet mit Bücherregalen, mit so Kaminfeuerattrappen, mit Kerzen, mit gedimmtem Licht, mit einem Sternenhimmel, mit einem Blick in den Garten. Ich finde, das hat auch was Würdevolles, wenn man sich dort so in Ruhe die Zeit nehmen kann, sich zu verabschieden.
Ja, früher war das so in Krankenhäusern, dass jemand gestorben war und dann sind die Verstorbenen ziemlich schnell aus dem Zimmer raus, dann auch in den Keller schon runter. Und jetzt gibt es zumindest die Frist, 2 Stunden lang müssen die Verstorbenen auf der Station bleiben. Und auch da hat sich was geändert, weil im Krankenhaus, da geht man, ich pauschalisiere jetzt mal, da geht man davon aus, dass die Kranken geheilt werden. Und wenn jemand stirbt, dann ist was schiefgelaufen. Ne? Mhm. Und dann sind die schnell weggekommen, einfach so. Und dass man zumindest diese 2 Stunden hat, wo man weiß, da wird nicht gleich jemand weggekarrt, weil das finde ich auch würdelos. Bist du tot, musst du weg, weil du beängstigend bist, weil du auf einmal oder ich auf einmal erst die Mechthild war oder die Frau Schröter-Rubiber, dann bin ich auf einmal eine Leiche, ja. Und wird so weggekarrt und dass man da zumindest diese Zeit eben noch gibt. Und auch im Nachhinein nochmal Abschied nehmen, das war ja auch bei unserem letzten Corona-Thema das nochmal gewesen, was ist, wenn ich keinen Abschied nehmen konnte. Wir haben das hier ja auch ab und zu schon gehabt, dass wir auch nochmal eine kleine Beerdigungsfeier mit Kindern nachgefeiert haben, weil diese Kinder sich gar nicht mehr an die Beerdigung erinnern können oder weil sie nicht mitgenommen wurden. Und das kann man auch mit Erwachsenen eben machen, dass man auch da sich einen Ort sucht, auf dem Friedhof oder vielleicht an das Grab auch geht, wenn das tatsächlich vor Ort ist. Manchmal sind die Gräber ja auch gar nicht bekannt, weil Familie im kleinen Kreis Abschied genommen hat und man war selber vielleicht gar nicht geladen. Auch da ist wieder die Frage der Würde, gestehe ich das nicht allen zu, auch Abschied zu nehmen und dass ich dann auch wieder eine neue Form finden kann, mich nochmal im Nachhinein zu verabschieden.
Ja, also es ist Wahnsinn, denke ich, ich denke gerade so drüber nach, wie viel in diesem Thema drin steckt, ne? In dieser, also ich finde es gerade so spannend, dass wir uns diese eine Frage gestellt haben und da so viel drin steckt und man da so viel drüber reden kann. Und das zeigt ja einfach nochmal, wie wichtig ein würdevoller Abschied ist, ne? Und vieles von dem auch, was wir gerade angesprochen haben, haben wir auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge ja besprochen, wo es um Abschied am offenen Sarg geht, ne? Das hat ja eben auch was mit Würde zu tun oder würdevoll sich eben zu verabschieden. Das sind ja Dinge, über die wir auch schon mal gesprochen haben, aber das ist schon Wahnsinn, wie viel da irgendwie drinsteckt. Wollen wir trotzdem noch eine andere Frage nochmal oder hattest du gerade noch einen Gedanken?
Genau, ich habe noch einen Gedanken, genau. Wenn man auch woanders weggeht, dass man da auch nochmal verabschiedet wird, vielleicht nochmal einen Blumenstrauß bekommt oder schöne Worte gesagt bekommt. Das ist auch so, das hat ja was mit der Wertschätzung des anderen zu tun. So, und wenn sich jemand bei mir mit schönen Worten bedankt und ich bedanke mich auch nochmal, dann ist das auch ein würdevoller Abschied, wo man diesen anderen Menschen, das Gegenüber, einfach auch achtet, beachtet, achtet. Genau, das passt einfach auch damit rein.
Ja, stimmt, ja. Und ich musste bei Blumen und Verabschiedung auch daran denken, dass das für manche Leute ja auch wichtig ist. Und das hat aber ja auch was mit einem würdevollen Umgang zu tun oder einer würdevollen Trauer, immer wieder frische Blumen ans Grab zu bringen oder es irgendwie schön zu machen. Das ist ja irgendwie, hat ja auch was Würdevolles, ne? Oder ich habe eine Witwe in der Trauerbegleitung, der Mann hat unglaublich gerne Whisky getrunken und sie haben zusammen oft auch Whisky getrunken und die hatten in diesem Sommer Hochzeitstag und da haben wir jetzt nochmal neulich drüber gesprochen, dass sie am Hochzeitstag dann einen sehr, sehr guten, teuren Whisky am Grab getrunken hat und ich habe sie gefragt, ob sie denn eigentlich dann ein Glas hatte oder zwei und dann hat sie gesagt, ich hatte natürlich zwei Gläser, das eine habe ich getrunken und das andere steht immer noch da und das ist jetzt Monate her und sie hat gesagt, das hat auch keiner weggeräumt und sonst gibt es auch Ärger und ich finde auch, das ist ja ein würdevoller Abschied, ein würdevoller Umgang mit einem solchen Jahrestag, zu sagen, ich zelebriere das, wie wir es eigentlich auch zu Lebzeiten gemacht hätten. Und da nehme ich auch den teuren Whisky. Mhm. Das hat ja auch was mit würdevoll zu tun, ja. Sich selbst und auch dem Verstorbenen gegenüber.
Und dann gibt es wieder welche, die gehen gar nicht mal so häufig zum Grab. Und dann sind sie beschämt, wenn sie doch hingehen, weil alles verwelkt ist oder vielleicht sogar so ein Stab drin steckt mit diesem Schild, bitte machen Sie das Grab schön, so steht das nicht drauf, also in einer Art, sonst wird das eingeebnet und dass es dann mit einem schlechten Gewissen verbunden ist und da geht es einfach immer wieder darum, wenn mir das so ein schlechtes Gewissen macht und mir das eigentlich wichtig ist, es schön zu machen, dann kann ich es ja schön machen. Mhm. Oder ich sage eben, das Grab ist gar nicht so mein Ort, aber das ist nun mal jetzt eben der Platz und ich lasse es vielleicht mit Efeu zuwachsen, lege vielleicht noch einen schönen Stein drauf oder so und dass ich mich überhaupt nicht so drum kümmern muss, aber dass die Natur, die Efeupflanze das schon im Grunde macht und dass man vielleicht einen anderen Ort hat, wo man gedenkt oder eben auch sagt, ich habe woanders Abschied genommen, da brauche ich das gar nicht machen. Auf der anderen Seite kenne ich auch wieder die Leute, die sagen, sie gehen nicht zur Beerdigung hin. Ach, Beerdigung, das ist nicht ihrs. So. Mhm. Und dann denke ich so, aber eine Beerdigung ohne eine würdige Verabschiedung, eine Beerdigung, wo keine Gäste hinkommen, das ist doch so ein bisschen wie Verscharren in der Erde. Und auch eine Beerdigung zu machen, wo ich was Schönes anziehe oder etwas Passendes anziehe. Das kann ja auch sein, dass meine Mutter jetzt sagen würde, das ist gar nicht schön, weil ich vielleicht mit dem Schalke-Schal zu einer Beerdigung vom Schalke-Fan hingehe. Aber das ist dann demjenigen wieder würdig gegenüber, dass ich eine gute Musik raussuche oder selber schöne Lieder singe mit anderen zusammen, dass ich schöne Texte da habe, dass ich Blumenschmuck oder den Sarg bemale, solche Dinge eben auch mache, anstatt zu sagen, ach nee, ich war ja im Krankenhaus da und habe schon Tschüss gesagt und das brauche ich gar nicht. Mhm. Und ich glaube, wir lernen auch daran, auch im Alltag Abschied zu nehmen. Ja, um den Tod kommt keiner drumherum. Und das ist auch ein Lernfeld. Mhm.
Ich musste gerade noch daran denken, dass ich tatsächlich mein Großvater, als der damals gestorben ist, er hat so in den letzten Jahren, der war dann relativ ruhig, hat auch nicht mehr so viel gemacht, gelesen, Kreuzworträtsel gemacht und hat immer, manchmal konnte er das so den ganzen Tag machen, dass er Nüsse geknackt hat für die Vögel. Also er hat Walnüsse und Erdnüsse geknackt, um die dann den Vögeln hinzulegen. Was natürlich völlig absurd ist, weil es gibt Vogelfutter und man kann auch so Nüsse kaufen. Aber es war so seine Beschäftigung, irgendwie Erdnüsse zu knacken für die Vögel. Und für mich war damals, und da hatte ich noch gar keine Ahnung von Trauerbewältigung, da war ich lange entfernt davon, auch die Ausbildung hier bei dir zu machen zum Trauerbegleiter, aber dass ich irgendwie dachte, ich möchte irgendwie gerne was mitgeben und habe dann tatsächlich, aber dachte, das wäre verboten und habe das so heimlich gemacht, dass das keiner sieht, aber eine Handvoll Erdnüsse ins Urnengrab geworfen, weil ich dachte, wenn dem jetzt langweilig ist, dann kann der jetzt immer noch Nüsse knacken für die Vögel und das hat mir total geholfen, aber das ist ja auch eine Form von würdevollem Abschied, einfach nochmal zu gucken, was war denn dem Verstorbenen vielleicht einfach wichtig oder so, also irgendwie den Menschen gesehen zu haben auch, ne, mit seinen Interessen, mit dem, wofür er stand und das einfach auch in diesem Abschied dann auch nochmal aufleben zu lassen quasi.
Mhm. Ja genau, einen Menschen nochmal sehen, das ist würdevoll. Ich nehme den Gedanken raus, den die Gerhild Uhling aufgeschrieben hat. Was würdest du dir Würdevolles in schweren Zeiten wünschen?
Ich glaube, da würde ich irgendwie einfach das zitieren, was du gerade gesagt hast, weil das fand ich irgendwie ganz schön, als du gerade nochmal reagiert hast und gesagt hast, den Menschen zu sehen, ist irgendwie würdevoll. Und das fände ich irgendwie, glaube ich, ganz schön in Zeiten, wo es mir schlecht geht, dass mich Menschen sehen mit meinen Bedürfnissen, mit meiner Trauer, mit meinen Gedanken und Gefühlen, die ich so habe, gesehen zu werden. Ich glaube, das finde ich sehr, würdevoll.
Wir haben das letztens gehabt bei einer Freundin, dass die in Sorge war, in ganz großer Sorge. Und dann bin ich mit einer anderen Freundin, die gerade in Trauer ist, vorbeigefahren. Und wir haben vorher einmal getextet und ich habe die Freundin in Trauer gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe erst gedacht, ich werde sie nicht ansprechen, die ist ja gerade selber in Trauer, die braucht jetzt ja nicht noch die Sorge von der anderen Freundin. Und dann habe ich gedacht, nee, das darf sie selber entscheiden. Und ich denke, das hat auch was mit einer Würde zu tun, dass ich nicht einfach denke, ach nee, die ist traurig, die darf ich nicht belasten und die sagt dann später und dann war ich ganz außen vor, keiner hat mich mitgenommen und es war eine Zeit, wo wir gerade auch im Umbau hier gesteckt haben bei uns zu Hause und wo dann die traurige Freundin gesagt hat, ich gehe ins Blumengeschäft und ich hole dort Blumen und ich hole auch noch eine Flasche Wein. Ich habe dann gesagt, okay, ich habe noch so eine Weinverpackung, da steht irgendwas drauf, irgendwie mit guten Freunden Wein trinken. Wir haben gar nicht den Wein zusammen getrunken, wir haben es einfach mitgenommen und sind dann hingefahren und haben uns dann dort getroffen. Und das war einfach gut, das war traurig. Uns kamen allen irgendwie die Tränen, aber wir haben uns auch viele Gedanken gemacht, wir haben auch gute Ideen gehabt. Wir haben auch zwischendurch gelacht und das war irgendwie auch würdevoll, in dieser Zeit zusammen zu sein, nicht alleine zu sein und auch nur eine kurze Zeit da zu sein. Ich glaube, das hat auch manchmal was mit Würde zu tun, wenn man lange bleibt, weil es benötigt wird oder manchmal auch nur für eine kurze Zeit da sind, dann auch wieder gehen, weil das sonst auch belastend sein kann, auch von guten Freunden.
Stimmt, als du das jetzt so sagst, musste ich auch nochmal daran denken, dass ich auch vor einigen Wochen eine Woche hatte, in der ich, mir Urlaub ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hatte quasi mit meinem, auch in Absprache mit meinem Arzt, mir quasi eine Woche Reha-Urlaub einfach selber geplant und gemacht.
Urlaub in Köln, ne?
Urlaub in Köln und habe mir selber quasi einen Plan aufgestellt, was ich wann wie mache und koche und esse und hatte auch all meinen Freundinnen und Freunden gesagt, ich habe gerade also eine schwere Zeit, so, also mir geht's, also es ist tough, so durchzukommen und deswegen plane ich diese Woche Reha-Urlaub und wenn du Zeit und Lust hast, fände ich das schön, wenn wir irgendwie was machen würden. Und es ist egal, ob spazieren oder kochen oder essen gehen oder ins Kino, völlig egal. Aber ich freue mich. Und ich war total überwältigt, weil alle sofort geantwortet haben, na klar. Alle hatten Zeit, haben sich Zeit genommen und ich war die ganze Woche mit tollen Menschen irgendwie beschäftigt und unterwegs und ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Und ich glaube, das ist ja auch total würdevoll, dass Menschen dann da sind. Und ich glaube, das ist auch das, was ich meinte mit gesehen werden, ne? Mhm. Mit den Bedürfnissen dann zu sagen, ich könnte euch gerade gut gebrauchen und dann sind alle da, wenn man das nur sagt. Manchmal traut man sich ja auch nicht, das auszusprechen. Und dann nehmen das Menschen im Umfeld ja natürlich auch nicht so wahr. Aber das war eine schöne Erfahrung.
Und die Menschen waren vielleicht auch einfach froh, eingeladen zu sein, aus ihrem Alltagstrott rauszukommen. Mhm. Und du hast sie im Grunde mit in den Urlaub genommen. Ja, ja. Und was ich dann auch nochmal würdevoll finde, das ist so, wenn die dann sagen, hey, schön, ich freue mich, dass du an mich gedacht hast oder was soll man Leckeres kochen? Mhm. Und dass sie nicht sagen, hey, Benni, du machst aber auch zu viel und so und du musst aber kürzer machen und so weiter. Das ist dann, damit wird man auch so einen Urlaub kaputt reden, irgendwie so Tipps, um die keiner gebeten hat.
Das habe ich nämlich auch vorhin noch gedacht, dass ich denke, Ratschläge sind manchmal würdelos, also oder nicht würdevoll, dass ich irgendwie gedacht habe, wenn es Menschen schlecht geht, dann versuche ich keine Ratschläge zu geben, sondern eher Fragen zu stellen. Ne? Auch das kann ja auch eine Frage sein, könnte dir das jetzt gerade helfen? Das ist ja nur eine Nuance in der Formulierung, aber ich würde niemals sowas sagen wie, ja, fahr doch mal ein Wochenende weg und damit du mal rauskommst, sondern ich würde sagen, glaubst du, dir könnte das helfen, wenn du mal ein Wochenende wegfährst? Und die Botschaft ist natürlich dieselbe, aber es kommt ja ganz anders an, ne? Und von daher finde ich.
Ich kann für mich überlegen und das dann selber bejahen oder verneinen oder nochmal drüber nachdenken, ganz genau.
Ja. Mhm. Ja, ein Ratschlag. Ja. Würdelos ist vielleicht auch zu viel gesagt, ne? Das ist vielleicht ein bisschen viel.
Würdevoll in schweren Zeiten. Würdevoll, das ist ja schon ein tolles Wort. Also würdevoll, da geht jemand würdevoll daher, da hat man ja das Gefühl, da schreitet jemand daher, so, ne, so ein Pelzkragen hochgestellt. Ja. Aber voller Würde. Mhm. Voller Würde. Das kann schon so wertvoll sein in Zeiten, wo man sich selber vielleicht auch so wertlos fühlt. Und dann kommt jemand und sieht mich. Und eigentlich, weißt du, Benni, wir bleiben immer wieder dabei hängen, auch so den Menschen sehen. Und den Menschen hinter der Fassade sehen, den Menschen hinter den Tränen sehen, hinter dem Verschnieften, Verschnupften, Verrotzten, bei dem Weinen, da wo sich Menschen einfach schämen und sagen, ich kann nicht rausgehen, ich muss immer wieder weinen. Und da auch einfach zu sitzen und sich davon nicht schrecken zu lassen, das hat auch was mit der Würde der Menschen zu tun, die das einfach aushalten.
Das ist auch ja quasi die Trauerbegleitung, die würdevoll ist oder ein würdevoller Umgang, ne? Dass wir genau das tun, das aushalten und nicht immer denken, hör auf zu weinen, es ist alles gut und alles wird wieder gut und jetzt hör doch auf und es ist doch nicht so schlimm, sondern dass man sich einfach auch gegenüber sitzen kann und Tränen und Trauer aushalten kann und nicht direkt irgendwie einen Ratschlag parat haben muss oder irgendwie was tun muss, damit es aufhört, sondern das ist ja auch würdevoll eben in der Tat, ja. Den Menschen einfach dieses Gefühl gerade zuzugestehen und zu sagen, das darf jetzt gerade da sein. Ja. Wir haben uns jetzt eigentlich gegenseitig ja schon Fragen gestellt, ne? Aber vielleicht kommen wir trotzdem zum Schluss nochmal zu unserer Rubrik.
Genau, zu der Rubrik. Ich habe da mal eine Frage.
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Mechthild an Benni.
Und zwar haben wir jetzt von Innenwürde und würdevoll gesprochen. Und meine Frage an dich ist, was ist für dich unter aller Würde? Im Leben, im Alltag überhaupt. Das muss jetzt nicht nur Trauer sein, aber wenn man sagt, boah, das ist echt, das ist unter aller Würde.
Boah, da ist die Liste lang. Also ich glaube, ich bleibe auch wieder bei dem Thema Menschen zu sehen, den Menschen zu sehen mit all seinen Sorgen, Nöten, Ängsten, seiner Biografie, Vergangenheit, mit all dem, was er hat. Und ich habe das Gefühl, dass das oft untergeht. Ich finde unter aller Würde Ungerechtigkeit, da werde ich fuchsteufelswild. Mhm. Unter aller Würde ist das, was wir glücklicherweise oft nur durch Nachrichten sehen. Menschen in Kriegsgebieten, die in Flüchtlingslagern hausieren wie Tiere in Käfigen. Das finde ich auch unter aller Würde. Ich finde jede Form von Diskriminierung und Rassismus unter aller Würde. Und irgendwie steht über all dem aber eben immer, dass der Mensch nicht gesehen wird. Mit all dem, was er so mitbringt. Ja, und das, wenn man Menschen verurteilt für etwas, das finde ich auch unter aller Würde.
Mhm. Du hast gerade all die Sachen aufgezählt, die mir auch so durch den Kopf gegangen sind, bevor ich die Frage gestellt habe. Und habe gerade auch nochmal gedacht, wir haben hier einen Obdachlosen, der lebt hier am Friedhof, ganz in der Nähe hier vom Friedhof. Und da könnte man jetzt ja auch sagen, das ist würdelos. Aber im Grunde sind manchmal Menschen, die ihm gegenüber sich unfair, unmenschlich verhalten, die sind eher würdelos. Und wir wissen manchmal ja gar nicht, was steckt hinter dieser Geschichte. Mhm. Da geht es nicht darum, den Freibrief für alle zu machen, mhm. ne, für alle zu geben. Aber bevor ich urteile, dass ich ins Gespräch gehe und genau, und dann sind wir aber immer wieder, ne, den Menschen zu sehen und nicht zu verurteilen wegen einer Nationalität, wegen einer nassen Hose, wegen, weil jemand keine Wohnung hat oder so. Oder vielleicht ganz viele Wohnungen hat und auch verurteilt wird und nicht gesehen wird, wie er als Mensch eben ist, sondern dass man auf einmal neidvoll da drauf guckt. Mhm. Genau. Mhm. Unter aller Würde ist Menschenverachtung.
Mhm. Menschenverachtung und ja, ich musste jetzt gerade noch daran denken, weil ich auf dem Weg hierhin ins Lavia-Haus vorhin noch eine Radioreportage gehört habe über das einzige Frauenhaus in NRW, das es irgendwie offensichtlich gibt, was mir gar nicht so klar war, weil ich irgendwie dachte, es gibt viel mehr Frauenhäuser.
Oh ja, Gelsenkirchen kriegt jetzt das zweite Frauenhaus. Es gibt,
ah ja, okay,
vielleicht haben die irgendein Spezielles. Also mhm. ich glaube, dass Gelsenkirchen die erste Stadt ist, mhm. die zwei Frauenhäuser hat, mhm. was auf der einen Seite sehr wertvoll ist, dass man darauf guckt und mhm. auf der anderen Seite, wie furchtbar, dass sowas notwendig das ist. Das ist. Auch, ne? mhm. Genau.
Und deswegen dachte ich aber irgendwie so beim Thema Frauenhaus und beim Thema häusliche Gewalt einfach, dass es auch unter aller Würde Hass und Gewalt jeglicher Form gegenüber Menschen.
Und auch, dass es Männerhäuser braucht, einfach, ne? Weil ja. Männer der Gewalt von Frauen ausgesetzt sind. Ja, genau, aber ne, es ist immer das gleiche Thema.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, das ist wirklich, wird irgendwie nochmal deutlich, wenn man dieser Floskel dieses Grundgesetzes mal so ein bisschen Tiefe gibt irgendwie, ne? Das merke ich gerade, während wir so darüber sprechen.
Die Würde des Menschen soll unantastbar sein, 3 Ausrufezeichen. Mhm. Weil im Augenblick ist es das nicht. Mhm. Es sollte sein, es sollte selbstverständlich sein. Es ist das im Augenblick nicht. Und ja, ja, das wünsche ich mir auch mit dem Blick auf die Wahlen in Amerika, auf die Wahlen, die in den Städten stattfinden, in den Landtagen, Bundestagen.
Das einfach auch nochmal mitzudenken, ne?
Mm.
Großes, großes Thema, nicht nur im Tod, der Trauer, sondern eben auch im Leben. Mm. Und ich glaube, damit ist auch alles Wichtige gesagt. Ja. Vielen Dank für diesen guten Gedankenaustausch mit dir, Mechtelt, heute.
Ja, danke auch, Benni. Und danke an euch, die ihr zuhört, die ihr uns Rückmeldungen gebt. Habt heute noch einen guten Tag oder einen guten Abend, je nachdem, wann und wo ihr den Podcast hört.
Einen würdevollen, würdevollen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen, dann schreibt uns gern über Instagram.